eine gewisse Phi erfüllt ist, genau dann, wenn für jede andere Struktur aus dieser Menge die in dieser Relation R mit dieser aktuellen Struktur A vergleichbar ist, eben gibt es, dass dort dieses Phi das, wir definieren Notwendigkeit anhand von Wahrheit in allen über eine Relation R als vergleichbar oder zugänglich definierten Strukturen. Wir haben dann einige formale Überlegungen angestellt. Hinsichtlich des Zusammenhangs zwischen Syntax und Semantik und haben festgestellt, dass man eben suchen kann und in den meisten Fällen auch erfolgreich versuchen kann, unterschiedliche axiomatische Festsetzungen solcher Modallogiken anhand von bestimmten Eigenschaften, bestimmten algebraischen Eigenschaften dieser Relation R zu rekonstruieren. Und es stellt sich eben dann heraus, dass solche algebraische Eigenschaften solche Axiome 1 zu 1 ausdrücken können. Also beispielsweise würde die Funktion notwendigerweise phi impliziert phi ist äquivalent mit der algebraischen Eigenschaft, dass diese Relation R repulsiv ist. Das bedeutet Reflexivität, Vielleicht überlegen wir uns, warum das so ist, was in dem Fall extrem nahe liegt. Das Axiom bedeutet nichts anderes, wenn wir bei den Notwendigkeitsbegriff bleiben, Notwendigkeit einer Aussage phi impliziert, dass diese Aussage phi insbesondere auch wahr ist. Ja? Dass sie wahr ist in der gegebenen. Es gibt viele Modallogiken, die nicht angenommen werden kann. Aber in dieser Standardinterpretation, wo wir von Notwendigkeit als Wahrheit in einem möglichen Wecken sprechen oder so, das ist ja sehr naheliegend. Ja. Also wir werden heute auch dieser Beispiel bieten, wo man sieht, dass es nicht sinnvoll wäre, das zu folgen, nämlich in dem Fall der Theoretischen. Das ist ja das Spiel, das wird das Witzige. In vielen Fällen wird es aber trotzdem sinnvoll sein, diese Annahme zu machen. Also wenn etwas notwendig wahr ist, dann ist es auch wahr, jetzt in unserem aktuellen Zustand der Welt. Und dieser Zusammenhang mit der Reflexivität dieser Relation liegt hier natürlich sofort auf der Hand, weil wir müssen sozusagen, damit eine Aussage, wenn sie dieser Definition genügt, auch wahr sein muss in dem aktuellen Zustand, eben genau das sicherstellen. Ja? Wir müssen sicherstellen, dass diese Relation A ist vergleichbar mit A' eben insbesondere für diesen Fall gilt, wo dieses A' gleich der Masse ist. Ja? Das heißt, es muss Notwendigkeit in dem Fall, wo das Axiom gilt, dem so definiert sein, dass ich mit dieser Relation insbesondere die momentan gerade aktuelle Welt oder die aktuelle Struktur A erreiche. Das ist, glaube ich, ziemlich klare und einsichtige Sache, klarer und einsichtiger Zusammenhang. In ähnlicher Weise kann man sich das auch für viele andere Axiome und politische Eigenschaften dieser Vergleichbarkeitsrelation überlegen. Das wäre jetzt die formale Seite dieser Geschichte. Wir haben dann kurz auf dieses Diagramm verwiesen, da, das stammt zum Teil aus dem Stanford-Exzyklopädie, also in der eigentlich ist auch ein sehr guter Artikel über Mentallogik, da habe ich dieses Diagramm genommen, also allerdings ein bisschen erweitert und diese 15 Elemente, die wir jetzt allerdings jetzt im Detail diskutieren müssen. Wir sehen nur, eben, es ist so, wenn ich jetzt von der klassischen Logik ausgehe und nur die klassischen Axiome und Ableitungsrealitäten und ich füge diese beiden zusätzlichen Elemente dazu, die eine normale Modallogik definieren, nämlich eben diese Regel, dass aus Phi notwendigerweise Phi gefolgert werden kann. Also sobald Phi ein Theorem ist, sobald Phi eine Tautologie ist, folgt daraus, dass es notwendigerweise wahr ist. Und dann dieses zweite Axiom notwendigerweise impliziert Psi impliziert das muss ich jetzt aber nachschauen. Genau, impliziert notwendigerweise Phi impliziert notwendigerweise Psi. Also das wäre die normale Modallogik. Die erhalten wir eben durch die Zufügung dieser zwei dieses Axioms und diese Ableitungsregel zu der klassischen Logik. Und dann können wir eben durch Hinzufügen zusätzlicher Axiome hier unterschiedliche Systeme generieren. Und das sieht eben, wenn man jetzt zum Beispiel dieses System hernimmt, dann bedeutet das, dass es hier das alle Axiome, die man erreicht, wenn man da zurückgeht bis auf K, eben jeweils in diesem System auch gelten müssen. Ja? Und alle Systeme, die ich erreiche, wenn ich da nach oben bzw. rechts oben gehe, sind dann stärkere Systeme, insofern, dass ich, um diese Systeme zu erhalten, noch zusätzliche Axiome dazufügen muss. Und das stärkste System der normalen Modallogik ist das System S5, bedeutet, dass jedes zusätzliche Axiom, das ich dazufüge, das in diesem System S5 noch nicht gibt, zu einer Trivialisierung dieser ganzen Logik führt. Also ein Beispiel für eine solche Axiom wäre eben dieses Axiom Trif. Das lautet, Phi impliziert notwendigerweise Phi. Ja? Das heißt, Trif, weil es eben sozusagen für eine Trivialisierung steht, wenn ich aus Phi immer die Notwendigkeit steuern kann, dann ist das sozusagen Modal, wo in dem quasi alles mit drin ist. Und das heißt, die aussagekräftigen, unter Anführungsstrichen, Modallogiken, normalen Modallogiken, befinden sich eben irgendwo da dazwischen, zwischen dem System K, wo ich keine zusätzliche Annahme habe, und diesem System S5. Das war aber jetzt einmal nur die rein formale Seite. Was wir jetzt machen wollen, ist, dass wir uns ein bisschen näher mit philosophischen Interpretationen dieser formalen Konzepte auseinandersetzen. Die erste Überlegung, die man da anstellen sollte, wenn man das am Schluss des Tages angefügt, diese Frage, was hat es eigentlich mit diesem Begriff der möglichen Welt auf sich? Ja? Was können wir mit diesem Begriff anfangen? Wir haben ja bis jetzt immer gesagt, eigentlich ist dieser Begriff für uns zunächst einmal völlig unspektakulär, weil wir identifizieren einfach den Begriff möglicher Welt mit unserem formalen Strukturbegriff. Ja? Und das machen wir durchgängig, ob wir es in der klassischen Logik sind oder in der Modallogik. Für uns ist innerhalb unserer formallogischen Diskussion möglicherweise nur quasi synonym mit dem Begriff einer semantischen Interpretation. Ja? Jetzt muss man aber natürlich auf der anderen Seite sagen, dass das in gewisser Weise sowas wie ein Umgehen der philosophischen Frage, also begging the question, ist wie die dann da sagen würde. Weil nur einen Begriff quasi umzudefinieren, sozusagen das, was man jetzt vielleicht früher mit der Physik mögliche Welt genannt hat, nenne ich halt jetzt anders und ich bezeichne nur mal diesen Strukturbegriff, diesen Strukturbegriff in welcher Welt, das ist ja kein brauchbarer Beitrag zur Diskussion über diesen metaphysischen Begriff in welcher Welt oder Notwendigkeit. Deswegen müssen wir uns natürlich sehr wohl überlegen, inwieweit konvergiert dieser formale Notwendigkeitsbegriff mit einem klassischen Notwendigkeitsbegriff oder inwieweit tut er das nicht. Ja? Und ich habe da ein paar Überlegungen dazu angestellt in dem Skript. Also was man sicher zunächst einmal sagen muss, dass hier insofern dezidiert keine Konvergenz besteht, also ist natürlich im Rahmen der Modallogik, auch der philosophisch relevanten Modallogik, hier zunächst einmal diesen Interpretationsspiel aufgibt, ja, wo wir, was wir am Anfang gesagt haben, wo man es als Logiker immer sagt, wir haben hier quasi ein formales Werkzeug und dann überlegen wir uns, was können wir mit diesem formalen Werkzeug machen. Ja. Und dann können wir da zum Beispiel Zeitlogik machen, die optische Logik, die epistemische Logik mit demselben Werkzeug, und es ist aber von vornherein klar, dass wir so unterschiedliche Interpretationen liefern können mit demselben Formalismus, dass es da keine verbindliche oder sozusagen kanonische Interpretation dieses Formalismus geben kann. Ja. Weil einfach der Formalismus wieder verschiedene Interpretationen eingesetzt. Das muss man natürlich irgendwie im Hinterkopf behalten. Gegeben diese nicht sehr ergiebige Aussage, kann man aber trotzdem sich fragen, ob es halt irgendwie möglich wäre, eine sozusagen Standardinterpretation dieses Notwendigkeitsbegriffes zu liefern. Dass es eine solche Standardinterpretation geben sollte, suggerieren einfach schon diese Termini, die wir in dem Kontext immer verwenden. Ja? Also dass wir eben, wenn wir von einer Struktur reden, sehr oft auch diesen Begriff, diesen Terminus möglicher Welt verwenden. Das müsste man nicht machen. Ich meine, das ist nur eine philosophische Angeberei, dass man das Terminus verwendet oder was hat das für einen Sinn. Oder dass wir eben im Zusammenhang mit diesem Castle Operator von den Terminus Notwendigkeit verwenden, beziehungsweise den Wort der Operator der Terminus Möglichkeit. Das heißt, es steckt da ganz offensichtlich implizit so drinnen, dass wir, oder dass viele, die von der Psychologen diskutieren, irgendeine Standardinterpretation mit intendieren. Und das ist, glaube ich, ein Faktum, das man sehen muss, trotz dieses einen Faktums, dass es natürlich innerhalb der Logik klar ist, dass man das nicht keineswegs reduzieren kann auf der Standardinterpretation, weil eben es gibt diese unterschiedlichen Interpretationsmöglichkeiten, das ist eine rein formale Gleichschaft. Trotzdem scheint es sinnvoll, sich zu überlegen, was könnte so eine Standardinterpretation hergeben. Vielleicht, und wenn es nur darum geht, dass man sich vor bestimmten Missinterpretationen des Ganzen bewahrt. Also, was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass da wirklich einfach buchstäblich die Idee drin steckt, dass man sagt, wir haben also die aktuelle Welt sozusagen, die aktuelle Welt ist unsere Welt, ob man das jetzt zeitlogisch auffasst oder nicht, ist eine andere Frage, aber das wäre unsere Welt so, wie sie halt ist, mit allem, was in dieser Welt wahr ist, und dann haben wir rund um diese aktuelle Welt A angesiedelt. Nehmen wir jetzt einmal die triviale Annahme, dass wir das für mal Logik S5 haben, das heißt, dass alle diese anderen möglichen Welten jeweils miteinander vergleichbar sind. In jeder Situation. Und diese anderen Varianten, die gibt es halt irgendwie. Und es sind dann mögliche Welten, wo zum Beispiel eben ist irgendwas, was ich habe gerade das Beispiel gemacht mit dieser Fußballspiel, also Vitrin gewinnt gegen Hamburg auswärts ebenso. Ja. Also es könnte eine mögliche Welt geben, wo irgendwas der Fall ist, was bei uns nicht der Fall ist. Und Die Frage ist natürlich, und das ist eine Frage, die sollte man sich schon einmal stellen, obwohl es natürlich hier keine im engeren Sinn philosophische Vorlesung ist, also über Philosophie der Logik, im engeren Sinn, sondern verbal über Logik, ist es trotzdem relevant, sich diese Frage zu stellen, welchen Status haben derartige Interpretationen? Es gibt zum Beispiel von David Lewis ein klassisches Buch aus den 80er Jahren, The Plurality of Worlds, wo Lewis tatsächlich behauptet, dass es Sinn macht, als Philosoph nicht nur solche Fragen zu diskutieren, sondern dass man als Philosoph die Existenz solcher möglichen Welten postulieren kann oder postulieren muss und also davon ausgehen muss, dass es da eine ganz fix vorgegebene Kollektion solcher möglichen Alternativen zu unserem Universum gibt und dass wenn wir solche Begriffe wie Möglichkeit und Notwendigkeit verwenden, dass wir dann gewissermaßen auf diese Kollektion von möglichen Welten Bezug nehmen. Ja? Also, ich meine, das ist sicherlich eine Extremposition, aber trotzdem glaube ich, dass es sehr viele, vor allem in den 70er, 80er Jahren, sehr viele Philosophen der Zeit irgendwie der Meinung waren, dass es sinnvoll ist, solche Interpretationen zu machen, dass solche Interpretationen über mögliche Welten als mögliche Alternativen zu unserer aktuellen Welt irgendwelche philosophischen Fragestellungen ergeben. Später dann hat sich diese Diskussion eher in die Richtung verschoben, dass man da sehr skeptisch geworden ist, aber diskutiert wird das nach wie vor und es wird nach wie vor mit Argumenten in beide Richtungen gearbeitet. Also in die eine Richtung, dass man sagt, man braucht so eine Interpretation und es ist auch sozusagen möglich zu zeigen, dass das wahr ist, eine solche Interpretation in gewisser Weise. Und Argumente in die andere Richtung gehen, die sagen, das gibt überhaupt keinen Sinn. Das ist also sozusagen völlig also Science Fiction sowas zu erfinden, weil wir haben ja eben nur unsere zwar andere Welt und können über diesen Horizont nicht hinaus denken. Weiß nicht. Ist Ihnen dazu irgendwas eingefallen? Wir haben ja das letzte Mal schon angefangen zu diskutieren. Gibt es irgendwelche Anmerkungen, Fragen? Also, die Idee ist ganz einfach, sich zu fragen. Das betrifft nämlich sozusagen, das betrifft schon philosophische Diskussionen in einem rein logischen Debatten übergeordneten Sinn. Weil es um die Frage geht, welchen Status haben philosophische Aussagen? Welchen Gehalt können philosophische Aussagen haben, die von vornherein auf einer Metaebene angefangen sind, weil sie eben beispielsweise mit solchen Begriffen wie Notwendigkeit und Möglichkeit arbeiten, die quasi per Definitionen über das unmittelbar hier und jetzt empirisch Festmachbare hinausgehen. Und die aber auch nicht die Stärke der Aussagen der Naturwissenschaften haben, wo das ja auch der Fall ist, können wir auch jetzt hier verifizieren, dass wir dieses deduktive Element haben, wie wir das in den Naturwissenschaften haben, wo wir zumindest in der Lage sind, empirische Bestätigungen oder Widerlegungen vorzunehmen. Was in Fall philosophischer Konzeptualisierungen auch im Regelfall kaum möglich ist. Und da ist es wichtig, sich zu fragen, wovon sprechen wir eigentlich, wenn wir so einen Begriff wie Möglichkeit oder Notwendigkeit in den Mund nehmen, wovon sprechen wir, wenn wir derartige Konzepte analysieren, sei es rein formal logisch oder sei es eher konzeptuell philosophisch. Und ich glaube, in dem Zusammenhang ist absolut noch nicht das letzte Wort gesagt. Beispielsweise ein rezentes Buch von Timus Williamson, ob er jetzt mit den einzelnen Thesen übereinstimmt oder nicht, das ist eine andere Frage. Vielleicht wird das auch schon rausgehen. Ist genau diese Frage wieder auf. wie überflüssig solche globale Aussagen zu machen, beziehungsweise macht, stellt sich diese Frage in dem Kontext dieser übergeordneten Fragestellung, welchen Status haben eigentlich überhaupt solche philosophischen Aussagen? Was ist sozusagen die Erkenntnistheorie der Philosophie? Also wie können wir das, was wir als Philosophinnen und Philosophen sagen, sozusagen wissenschaftstheoretisch untermauern oder wissenschaftstheoretisch hinterfragen. Das ist eine interessante Wendung der Philosophie, die sozusagen diese klassische erkenntnistheoretisch-wissenschaftlichen Zugang auf sich selbst zu wenden sucht. Und ich glaube, das ist vor allem auch in dem Zusammenhang eine ganz wichtige Fragestellung, wichtige Diskussion. Ich rede auch deswegen jetzt natürlich um den heißen Brei herum, weil ich selber auch keine wirklich griffige, plausible Antwort darauf zu liefern imstande bin, welchen Status diese möglichen Ergebnisse einstellen oder nicht. Ich glaube, das geht auch aus dem Gästebord, den ich da reingeschrieben habe. Also, was man, glaube ich, mit ziemlicher Sicherheit sagen kann, ist, dass es kaum möglich oder dass es quasi utopisch erscheinen würde, zu glauben, dass wir diese möglichen Welten in ihrem philosophischen Gehalt wirklich in dem Sinn postulieren können oder in dem Sinn als gegeben voraussetzen können, wie das die Physik im Fall des physikalischen Universums macht. Und zwar einfach deshalb, weil man zwar sehr wohl natürlich auch in der Physik solche Fragen der kontrafaktischen Möglichkeit diskutieren kann, weil es in der Physik ja auch diese viele Universen-Hypothesen gibt, die da diskutiert werden, aber in der Philosophie geht es ja da in dem Zusammenhang um eine ganz andere Seite dieses Problems. Ja. Die Physik könnte unter Umständen klar angeben, was es bedeutet, dass es unterschiedliche mögliche Universen gibt, in denen sie beispielsweise irgendeinen wahrscheinlichkeitstheoretischen Ansatz macht. Und wir haben da irgendeinen Startpunkt und von diesem Startpunkt aus gibt es wegen der Gesetze der Quantenphysik oder aus welchem Grund auch immer unterschiedliche Möglichkeiten, wie sich das Universum entwickeln könnte. Und gegeben einen klar definierten Startpunkt, muss auch klar definiert sein, welche Möglichkeiten da herauskommen. Und wir können alle diese Möglichkeiten berechnen und können präzise angeben, sozusagen die Menge aller möglichen Welten im physikalischen Sinn. Das Problem ist nur, dass diese möglichen Welten, die da rauskommen, zwar mathematisch klar definiert und beschrieben sind, das ist aber natürlich nicht wirklich realistisch sein, jetzt aus diesen verschiedenen Alternativen hier das herauszukitzeln, wovon wir reden, wenn wir philosophische Debatten führen und dort Begriffe wie Notwendigkeit und Wirkung führen, nämlich irgendwo ganz konkreten Begriffen. Ja? Also ein Beispiel, wo dieser Begriff tatsächlich verwendet wird in der konkreten, mehr oder weniger empirischen Forschung, ist in der Geschichtsschreibung, also kontrafaktische Geschichte. Das sind Diskussionen, die extrem oft geführt werden. Einfach, dass man sagt, was wäre es gewesen, ich meine, das ist populistische, kriegwürdigste Beispiel, sagt, wenn jetzt 1933 jemand Hitler erschossen hätte oder so. Wie wäre die Geschichte dann gelaufen? Und das, ich meine, das ist vielleicht ein sehr globales Beispiel, aber auf lokal begrenzterer Ebene kann man solche Fragestellungen natürlich sehr wohl sinnvoll diskutieren, indem man einfach vergleichbare Fälle heranzieht, sich anschaut, was ist in der Situation passiert, wo eine ähnliche Situation vorgelegen ist und wo man dann anders, wo ein anderes Ereignis eingetreten ist und dann hat sich das so und so entwickelt. Ja? Und das ist natürlich klarerweise sinnvoll, da solche Diskussionen zu führen, aber nicht so klar ist, dass man das dann natürlich nicht von einer Berechnung sprechen kann, in dem Sinn, wie die Physik das liefern würde, so sie es eine mögliche Weltenhypothese diskutiert, sondern das ist sozusagen Kontrafaktizität auf einem viel abstrakteren, viel weniger quantitativ quantifizierbaren Level sein in jedem davon. Und ich glaube, das ist einfach die Schwierigkeit, die man ins Kalkül ziehen muss, wenn man diesen Notwendigkeitsbegriff in der Philosophie, in der Logik diskutiert. Dass es auch, wenn wir von so einer Standardinterpretation ausgehen, in dem eben beschriebenen Sinn, dass auch dann es ganz offensichtlich hier einen extrem großen Spielraum von Varianten und Möglichkeiten gibt. Und gerade in den Fällen, die für uns philosophisch relevant sind oder der Geisteswissenschaften relevant sind, da scheint es schwer bis unmöglich, das in einer Weise zu quantifizieren, dass wir dann wirklich tatsächlich in der Lage sein könnten, selbst in einer kleinen Aufbaustufe der Wissenschaften, diese Menge W von möglichen Welten tatsächlich anzugeben oder mathematisch zu beschreiben. Ja. Und das muss ich einfach, glaube ich, irgendwie immer dazu sagen. Wir diskutieren gewissermaßen diese Konzepte, Möglichkeit und Möglichkeit der Form nach. Ja. Wir diskutieren den formalen Hintergrund eines qualitativen Konzeptes und können im Regelfall nicht davon ausgehen, dass wir den formalen Hintergrund explizieren, wir automatisch gewissermaßen in den Bereich der exakten Wissenschaften eintreten. Ja? Dass wir da sozusagen automatisch einen Sprung machen hin zu einer physikalisch präzisen Formulierung aller Zusammenhänge, die drin stehen. Ich glaube, das sind schon zwei Dinge, die immer noch dann relativ weit auseinander liegen. Und mir scheint es persönlich sehr fraglich, ob es sinnvoll ist, über diese Konzeptualisierung einer Idee, also diese Beschreibung dieser Wirklichkeitsbegriffe, im Sinne von Kritik zunächst einmal bedeutet, über die Formalisierung einer Idee, eines Konzeptes, das sich philosophiehistorisch herauskristallisiert hat, wie gesagt, diese Idee, dass es Notwendigkeit irgendwie über mögliche Alternativen zur Wirklichkeit definiert werden muss, ist ja schon sehr alt, dass man durch diese Formalisierung irgendetwas erreicht, was uns über diesen konzeptuellen Gehalt hinausführt zu einer stärkeren wissenschaftlichen Distanz. Da, glaube ich, sollte man sehr, 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 sehr skeptisch sein und sehr vorsichtig sein auch. Vor allem, wenn man sich die Diskussion anschaut, wie das gelaufen ist. Klar ist, dass sobald man sich auf solche starken Commitments einlässt, wie es der Bund macht, ist man unweigerlich wieder ganz in der Nähe von dem, was eigentlich die analytische Philosophie ursprünglich überwinden wollte, nämlich die klassische Metaphysik. Die sagt ja, es gibt also gewisse Grundstrukturen der Welt, des Universums, der Wirklichkeit, die sich a priori festhalten lassen, völlig unabhängig von irgendwelchen empirischen Wissenschaften, völlig unabhängig von irgendwelchen kontingenzhistorischen Faktoren. Ja? Und ja, sobald man versucht, Notwendigkeit und derartige Konzepte so weit festzumachen, ist man unweigerlich eigentlich wieder dort, wo die analytische Philosophie zunächst einmal davon weggehen wollte. Und dessen muss man sich einfach bewusst sein. Wir werden natürlich jetzt die Frage jetzt nicht lösen, mit der Physik ja oder nein, oder a priori die ja oder nein, aber ich glaube, es ist wichtig und interessant in dem Zusammenhang darauf hinzuweisen, dass man da irgendwie ein philosophisches Thema. Das ist irgendwie auch was, was ein bisschen von William schon sehr thematisiert wird. Damit würde ich vorschlagen, wenn es da nicht noch irgendwelche Fragen dazu gibt, dass ich jetzt zu diesen konkreten Beispielen für normale Modallogiken übergehe. Und zwar, ich habe hier drei klassische Beispiele herausgepickt, die sind wirklich eigentlich auch historisch die klassischen Beispiele für Modallogik sind, abgesehen von dieser Standardimplikation, nämlich Zeitlogik, epistemische Logik und die optische Logik. Beginnen wir vielleicht, ja, Bemerkung dazu, also was wir bis jetzt diskutiert haben auf der formalen Ebene waren Logiken, die nur einen modalen Operator besitzen, also den Operator Kaftan und den ganzen dualen modalen Operator Raute. Jetzt werden wir hier verschiedene Arten von Logiken diskutieren, die unter Umständen entweder einen Operator haben, den wir anders bezeichnen wollen, oder die mit mehreren Operatoren ausgestattet sind. Das erste Beispiel, die erste zwei Logiken, mit so einem Status. Und da gehen wir so vor, dass wenn jetzt dieser Operator irgendeinen Namen hat, Raute, jetzt kann irgendein Buchstabe sein, irgendein anderes Zeichen, dann bezeichnen wir den jeweiligen, die jeweilige Notwendigkeitsoperatorinstanz dieses Operators mit eckige Klammer Raute, also eckige Klammer als Ersatz für dieses Box hier, und den dazu passenden Möglichkeitsoperator, der also in dem Verhältnis, das gerade im Verhältnis steht, nämlich nicht, den dazu passenden Möglichkeitsoperator bezeichnen wir dann diese spitze Klammer Raute. Der steht dann natürlich in diesem bekannten Verhältnis zu dem anderen Operator, nämlich Dualitätsverhältnis, nicht Box. Ja. Und jetzt kann ich grundsätzlich natürlich Modallogiken definieren, die eine beliebige Anzahl solcher Operatoren enthalten. Das zunächst einmal eine triviale Erweiterung ist, ich füge einfach zusätzliche Zeichen hinzu. Wir müssen allerdings berücksichtigen, und das werden wir auch gleich bei der Zeitlogik sehen, dass wenn man diese verschiedenen Operatoren definiert, man sich natürlich überlegen muss, in welchem Verhältnis diese Operatoren zueinander stehen. Ja? Also ich kann jetzt nicht auf Teufel komm raus einfach nur Operatoren dazufügen. Das funktioniert in dieser geradlinigen Weise eigentlich nur dann, wenn diese Operatoren zueinander in überhaupt kein Verhältnis stehen. Also wenn sie einfach sozusagen zusammenhanglos sind. Sehr oft wird es allerdings so sein, und das ist die Zeitlogik ist ein gutes Beispiel, dass man, wenn man dann diese Logik syntaktisch-semantisch beschreibt, dass man dann auch darauf Rücksicht nehmen muss, wie stehen diese Operatoren zueinander. Welches Verhältnis sind das zueinander? Und dieses Verhältnis müssen wir eben auch axiomatisch und semantisch erfassen. So, im Fall der Zeitlogik führen wir jetzt zwei, ja, vielleicht gehen wir es trotzdem anders an, beginnen wir die Zeitlogik mit der sozusagen semantisch modelltheoretischen Seite. Wir haben zwei Möglichkeiten, solche Modallogiken zu charakterisieren. Die eine Möglichkeit ist die syntaktische, also die Angabe von Axiomen, die charakterisieren die Zusammenhänge der Logik auf einer syntaktischen Ebene beschreiben oder charakterisieren. Und die andere Möglichkeit ist die, das Ganze semantisch zu machen anhand der Eigenschaften, der algebraischen Eigenschaften dieser Vergleichbarkeitsrelation. Und im Fall der Zeitlogik, wo man diese Vergleichbarkeitsrelation aus naheliegenden Gründen nicht als R, nicht mit R bezeichnen wollen, sondern mit diesem kleiner Zeichen hier, muss diese Vergleichbarkeitsrelation natürlich ganz bestimmte Grundeigenschaften aufweisen, die sich einfach aus der physikalischen Struktur der Zeit ergeben. Ja? Also Zeit, die möglichen Welten in einer zeitlichen Struktur, werden in jedem Fall immer die Eigenschaft haben, dass sie irgendwie eine Sukzession aufweisen. Beziehungsweise die allergrundlegendste Eigenschaft ist die der Antisymmetrie. Wenn und zwar lautet diese Antisymmetrie eigentlich auch folgendermaßen, wenn zwei zeitliche Zustände dieser Zeitlogik, die Zeitlogik ist Antisymmetrie, in beide Richtungen vergleichbar sind, wenn also a kleiner a' und A' kleiner a kriegt, dann folgt daraus, dass das a gleich a'. Ja? Es ist nicht ganz unwichtig, sich klar zu machen, warum das eine wichtige Eigenschaft einer Zeitlogik ist. Weil, wenn diese Eigenschaft nicht gelten würde, wenn also aus a kleiner a' und a' kleiner a nicht notwendigerweise a kleiner a' folgen würde, dann würde das eben bedeuten, dass zwei ungleiche Zustände die Eigenschaft haben könnten, dass das vor dem liegt und das gleichzeitig auch vor dem. Ja? Und das ist natürlich zeitlich problematisch, sagen wir mal so. Ja, man könnte es jetzt schon irgendwie überlegen, wenn man sagt, die Zustände können irgendwie wiederkehren oder so. Aber normalerweise wird man der Zeit schon eine gewisse Konsistenz zuschreiben wollen und sagen wollen, wenn etwas ein Zustand vor einem anderen Zustand ist, dann ist er einfach vor dem anderen Zustand und kann er gleichzeitig danach sein. Deswegen diese Antisymmetrie. Und die andere Geschichte, die mindestens genauso plausibel ist, ist die Eigenschaft der Transitivität. Transitivität bedeutet, dass wenn ein Zustand A vor einem Zustand A' ist und ein Zustand A' vor einem Zustand A2', dann folgt daraus, dass das A auch vor dem A2' ist. Also diese Eigenschaft ist die, die sich schon allein aus dieser Zeichnung heraus ergibt. Was wir allerdings offen lassen in dieser Grunddefinition, ist die Möglichkeit, dass es da irgendwie unterschiedliche Zeitverläufe geben kann. Also die Zeit, der Zeitverlauf, den die Zeitlogik diskutiert, muss nicht zwingend ein linearer sein. Sondern das ist ein Sonderfall. Sondern ein sehr wichtiger Sonderfall. Wenn wir das ausschließen wollen, diesen Fall, wo es da unterschiedliche mögliche Verläufe geben kann, dann müssen wir zusätzlich festlegen, dass die Relation konnexiv ist. Konnexiv bedeutet, dass für je zwei Zustände A und A' muss entweder gelten, dass das A kleiner A' ist, oder dass das A' kleiner A' ist. Das heißt, es müssen zwei Zustände jeweils vergleichbar sein miteinander, in dieser Relation kleiner. Es ist anschaulich klar, dass wenn ich jetzt hier mehrere Verlaufsmöglichkeiten habe, dass dann diese Eigenschaft genau nicht gegeben sein kann. Schauen Sie sich zum Beispiel diesen Zustand an und diesen Zustand, wenn das A wäre und das A', dann wäre eben in dem Fall weder A kleiner A' noch A' kleiner A'. Das ist sozusagen ein klassischer Fall davon, dass ich eine Zeitlogik habe, wo es mehrere verschiedene Verläufe gibt. Also das wäre ein Sonderfall. Sonderfall von Linearität. Mit anderen Worten ausgedrückt, dieser allgemeine Fall, der Fall, wo ich nicht diese Konnexität habe, das wäre tendenziell eigentlich genau der Fall, wo ich dann dieses Zeitkonzept seinerseits verknüpfe mit dem klassischen Konzept der Notwendigkeit. Wo es also nicht nur, wo Möglichkeiten nicht nur im Sinne dieser unterschiedlichen zeitlichen Zustände von Lehrsam interpretiert werden, sondern auch im klassischen Sinn so interpretiert werden, dass ich unterschiedliche Möglichkeiten habe als mögliche Alternativen zur aktuellen. Also in so einer quasi in so einem Bündel von möglichen Welten hätte ich dann in mir einen so einen Zeitverlauf, den ich auszeichnen könnte oder müsste als den aktuellen Zeitverlauf, so wie unsere Welt wirklich verläuft, und die anderen Zeitverläufe wären dann eben die kontrafaktische Möglichkeiten dazu darstellen. Das wäre das klassische Beispiel der kontrafaktischen Geschichtsschreibung. Dass man sagt, wir haben jetzt da diesen Zeitpunkt, der uns interessiert, und wollen uns jetzt überlegen, wenn jetzt in dieser Zeit und irgendein ganz bestimmtes Ereignis nicht eingetreten wäre, was wäre dann passiert? Ja? Und dann würde man quasi anschaulich versuchen, die Art und Weise, okay, dann läuft irgendwas anders und gibt dann, wenn wir das dann weiterverfolgen, kommt es dann wieder zu unserem Zustand zurück oder bleibt es anders oder das ist das. Also, konterfaktische Geschichtsschreibung wäre im Prinzip formal gesehen ein klassischer Versuch der Kombination dieser beiden Aspekte, Zeitlogik und diese Standardinterpretation. Okay, das wäre also mal zu der Ordnungsrelation. Dann zu der syntaktischen Seite. Wenn wir jetzt zur Zeitlogik definieren wollen, also grundsätzlich, wir benötigen für Zeitlogik jetzt eben, wie gesagt, zwei Operatoren. Vor allem noch Operator für die Zukunft und einen Operator für die Vergangenheit. Deswegen definieren wir die Zeitlogik eben als eine Evaluierung mit zwei Notwendigkeitsoperatoren. Und wir definieren diese Operatoren natürlich entsprechend der kritischen Definition der Notwendigkeit. Also wann immer zwei Zustände in dieser kleinen Relation mit dem aktuellen vergleichbar sind, werden sie so ausgewiesen. Also ich definiere das F von I, so gesagt, dieses F notwendig von Phi gilt genau dann, wenn anschaulich das Phi für alle Zustände der Zukunft gilt. Ja? Genau dann, wenn für alle, oder wenn sobald ein A kleiner A' gilt, dann folgt daraus, dass das Phi in dem A' gilt. Und die andere Geschichte, notwendig in der Vergangenheit Phi, gilt genau dann, wenn, und da müssen wir das genau umgekehrt schreiben, sobald ein A' vor dem aktuellen Zustand liegt, gilt wiederum das Phi in dem A'. Also dieser Operator bezieht sich auf die als in der Zukunft liegenden, also in der Zukunft liegend definierten Zustände, dieser Operator ist auf die als in der Vergangenheit liegenden Zustände. Und daher bedeutet anschaulich das natürlich, dieses eckige Gamma F, dass Phi in allen künftigen Zustände gilt, eckige Gamma P, dass Phi in allen in der Vergangenheit liegenden Zuständen gilt und dieses Gamma F bedeutet, dass Phi in einigen in der Zukunft liegenden Zuständen gilt und das Phi Gamma P, dass Phi in einigen in der Vergangenheit liegenden Zuständen gilt. So, wie sind jetzt die axiomatischen Zusammenhänge zwischen diesen Operatoren? Die axiomatischen Zusammenhänge sind folgendermaßen. Ich setze einmal fest, dass Phi stets impliziert, dass P, das eckige Klammer P, Spitze Klammer F, Phi gibt und das offene Phi impliziert, dass eckige Klammer F, Spitze Klammer Phi, Spitze Klammer Phi gibt. Warum diese beiden Axiome? Das ist eine ziemlich einsichtige Sache. Ich sage einfach, ich definiere den Zusammenhang zwischen dem Vergangenheits- und dem Zukunftsoperator. Und was bedeutet die Aussage? Die Aussage bedeutet, dass wenn das Phi in der aktuellen Welt wahr ist, dann folgt daraus, dass in allen vergangenen Zuständen gilt, dass es einen zukünftigen Zustand gibt, in dem das Phi wahr ist. Also wenn Sie sich das aufzeichnen, ich habe jetzt da die aktuelle Welt, Was bedeutet jetzt Wahrheit von Phi in der aktuellen Welt? Bedeutet, dass in jedem Zustand in der Vergangenheit immer gelten muss, dass das Phi in einem zukünftigen Zustand war, nämlich in diesem. Ja? Und umgekehrt bedeutet es, dass in jedem Zustand in der Zukunft immer gelten muss, dass das Phi in irgendeinem Zustand der Vergangenheit wahr gewesen ist, nämlich wiederum. Also das ist wirklich ein ganz fast schon trivialer Zusammenhang, der wirklich quasi selbstevident ist, zwischen diesen beiden Operatoren. Außerdem kann man das Axiom annehmen, f phi impliziert f phi und e phi impliziert p phi. Ja, das ist klar. Wenn etwas in aller Zukunft gibt, dann gibt es auch in jedem künftigen Zustand jeweils in aller Zukunft.
Sind da F und E vielleicht vertauscht?
Nein. Also das ist jetzt, da ist Zukunft, da ist Vergangenheit. Und hier gilt in einem Zustand, in jedem Zustand die Zukunft, also das ist dieses Beispiel. Es gilt in jedem Zustand die Zukunft, das ist ein Zustand in der Vergangenheit. Das ist in dieses P, in dieses Phi gilt, nämlich der jetzige. Und hier geht in jedem Zustand der Vergangenheit, dass es einen Zustand in der Zukunft gibt, nämlich wieder dieser jetzige, wo das Phi. Ja. Und was diese zwei Axiome betrifft, ist es auch so, dass man es ganz leicht überlegen kann. Also, wenn etwas in aller Zukunft gilt, dann muss auch für jeden zukünftigen Zustand gelten, dass es dann wiederum in aller Zukunft gelten muss. Und wenn etwas in der ganzen Vergangenheit gilt, dann muss auch für jeden vergangenen Zustand gelten, dass es dazu gilt. Also das ist anschaulich wirklich ziemlich klar, diese beiden Axiomen. Und diese beiden Axiomen sprechen auch eben genau unseren Grundannahmen. Also das steht heraus, dass diese beiden Axiome, dass die normale Modallogik, wo ich diese beiden Axiomen hinzufüge, vollständig ist in jedem, in der Klasse der modalen Strukturen, die der interferente Symmetrie und der Transitivität darstellt. Also diese zwei Dinge konvergieren. Und wenn ich dann zusätzlich noch die dritte Annahme übe, nämlich die Annahme der Linearität bzw. der Konnexivität, dann muss ich diese dritte Axiomgruppe hinzufügen, die ich jetzt nicht aufschreiben will, weil sie das nicht wirklich weiterbringt. Das ist ein ziemlich kompliziertes Axiom. Man kann sich auch überlegen, aber das ist jetzt nicht so ergiebig. Also man findet halt ein Axiom, das dann genau dieser Linearität entspricht und das genau das macht, was wir wollen, nämlich auszuschließen, dass es unterschiedliche mögliche Wettverläufe gibt. Also das wäre dann die dritte Möglichkeit, das sind diese Axiome HF und HP. Wie gesagt, ich möchte jetzt da nicht abmalen, weil es ist relativ schwierig, sie zu überlegen. Also, es ist jetzt sehr schwierig, aber was auch immer. Was man dann noch dazu sagen könnte, ihr könntet vielleicht noch einen zusätzlichen Modaloperator definieren, als Variante des Ganzen, wo ich dann sage, dieses schwarze Box Phi bedeutet so viel wie Phi ist wahr zu allen Zeitpunkten. Ja, das heißt, Phi ist wahr in allen Zuständen der Vergangenheit und im gegenwärtigen Zustand und in allen Zuständen der Zukunft. Das wäre also nur eine zusätzliche Möglichkeit, hier eine Variante einzuführen, die insofern interessant ist, weil man sich klar machen muss, dass diese Variante schwarze Box Phi nicht notgedrungen identisch ist mit unserer Vorstellung von notwendigerweise Phi als wahr in allen möglichen Welten. Weil wenn wir nämlich jetzt unterschiedliche kontrafaktische Möglichkeiten hätten, also eine Zeitlogik ohne das lineare Netzannahme, dann ist nämlich anschaulich klar, dass ich insbesondere Folgendes passiert. Ich würde immer auch einzeichnen, dass ich jetzt da einen Zustand habe, von dem aus es dann andere mögliche Weltverläufe gibt, die mit dem unseren möglichen Weltverlauf völlig inkommensurabel sind, ja, wo ich so nie hinkomme. Dieser Zustand hier zum Beispiel wäre weder ein Zustand der Vergangenheit, weder ein möglicher Zustand der Vergangenheit, noch ein möglicher Zustand der Zukunft dieses aktuellen Zustandes. Ja. Und deswegen besteht hier nicht notgedrungen eine Identität zwischen diesen beiden Operatoren. Weil dieser Operator würde Ihnen nur sagen, dass das Phi wahr ist für alle möglichen Vergangenheits- und Zukunftszustände, während der normale Box-Operator im Sinne dieser Standardinterpretation wahrscheinlich so interpretiert werden würde, dass das Phi insbesondere auch in diesen inkommensurablen Zuständen passen muss. Also das wäre sozusagen, das wäre eine schwächere Auffassung von Notwendigkeit als die Standardinterpretation.
Wenn wir mal da zurückkommen auf die Antwort.
Bitte, ja.
So wie der Satz dasteht, schrumpft ja diese Zeitdifferenz auf Null zusammen.
Genau. Also Antisymmetrie bedeutet, dass wenn A kleiner A' und A' kleiner A ist, dass sie dann das ist dasselbe Zeitbild, dasselbe Zustand sein.
Aber diese Spitze, was Sie jetzt kleiner jetzt bezeichnen, also diese Operator, ja, dieses Zeichen, ist das überhaupt möglich, wenn ich es so definiere, dass die auf Null zusammenschrumpft?
Ach so, das meinen Sie. Naja, man interpretiert das eigentlich jetzt so, wie das, was man in der Arithmetik eigentlich so bezeichnet. Ja? Das ist das kleiner gleich.
Das heißt, also das könnte
es ist nicht ausgeschlossen, dass die Zustände gleich sind. Ja? Aber das ist eher nur eine Frage der wirklichen Festsetzung. Sie könnten es auch so definieren, dass Sie die Kleinheit einfach ausschließen, aber dann müssen Sie ja diese Eigenschaft, was wir hier der Antisymmetrie sagen, irgendwie ein bisschen anders formulieren. Aber läuft das gleich hinaus. Wichtig ist einfach, dass ich sicherstellen muss, dass zwei ungleiche Zustände nie gleichzeitig der eine kleiner als der andere sind. In beide Richtungen. Das würde praktisch bedeuten, dass es so etwas wie Kreisläufe gibt und das ist für die meisten normalen Zeitinterpretationen wäre das irgendwie komisch.
Nein, nur wenn ich so ausschließe, dann besteht ja die Möglichkeit, dass das alles in einem Zeitpunkt zusammenfällt.
Da gibt es ja dann nur einen Zeitpunkt, das wäre sozusagen der triviale Fall einer Zeitlogik. Das ist aber, das kann ich dadurch sowieso nicht ausschließen. Das wäre sozusagen den trivialen Fall, wo es nur eine mögliche Welt gibt, das ist ein Sonderfall, den ich eigentlich so gut wie immer habe. Ja. Und, aber ich meine, das ist ja meistens die Mathematik, dass es irgendwelche trivialen Sonderfälle gibt, wo man sagt, das, der Fall ist für mich eigentlich eher uninteressant, aber ich könnte halt auch das als eine Zeitlogik nehmen, wo es trotzdem keine Zeit gibt, weil es nur einen Zustand gibt. Das könnte man zu zusätzlichen Axiome ausschließen, die zum Beispiel festsetzen, dass es mindestens zwei unterschiedliche Zustände geben muss. Aber das würde dann auch, wenn dann könnte ich sagen, okay, jetzt gibt die Zeitung immer nur zwei Zustände, Anfang und Ende oder so. Da könnte man sagen, das ist genügend Bauch, die will noch viel mehr haben und so. Das ist dann die Frage, was man, wie weit man in diesen Festsetzungen gehen will oder nicht. Aber ausschließen tut es diese Form der Formalisierung nicht. Also diese zwei Notwendigkeitsschichten, wie gesagt, wären in dem Zusammenhang offensichtlich nicht identisch. Deswegen habe ich das auch mit diesem schwarzen Quadrat da gezeichnet. Ja, man könnte es jetzt noch weiter ausbauen. Die Frage ist, ob man das nicht besser weglassen vom Anziehen und Produzieren. Weil das ist formal relativ kompliziert und ist immer nicht unbedingt. Ja, lass man das vielleicht fürs erste Mal weg. Das ist irgendwo offen und hat da spezielle Frage dazu. Also man kann einfach diese Modaloperatoren für Zeitlogik entsprechend verfeinern. Eine Möglichkeit wäre eben, dass man diesen Anziehoperator einfügt, der nichts anderes sagt, als das ist ein Operator, der zwei Formen als Argumente hat und den man dann so zu definieren versucht, was auch tatsächlich sehr relativ einfach möglich ist und funktionieren kann. Man sagt, U Phi von Phi und Psi bedeutet, dass das Phi der Fall sein muss, solange bis es Psi gibt. Ja? Also, die muss gelten, solange bis sie eintritt. Also, was weiß ich, da gibt es unzählige Beispiele. Also ich bin kein Doktor, solange ich mir einen Doktor profilieren habe. Oder ich bin, keine Ahnung, Sie können sich genug Beispiele nehmen. Also irgendein Zustand ist erfüllt, solange bis irgendetwas eintritt. Und das kann man eben auf die Art und Weise formulieren. Und es liegt nahe, dass man sehr viele zeitliche Aussagen irgendwie auch auf solche Aussagen über Sins und Aktiv unterbringen. Wie gesagt, ich möchte das jetzt nicht im Detail ausführen, weil es eigentlich nicht extrem viele philosophische Erneuerungen dazu liefern würde. Wir fahren immer lieber weiter zur epistemischen Logik. Also ich kann jetzt auch in dem Zusammenhang, wo das so evident ist, nur darauf hinweisen, dass natürlich, dass wir hier besprechen, nur so ganz elementare Grundkonzepte sind. Ja, also wenn Sie da sich weitere Informationen holen wollen, kann ich Sie nur auf die Literatur weisen, also entweder jeweils die Stanford-Enzyklopädie, die da immer sehr, sehr gut sind. Ich kenne jetzt den Zeitlogik-Artikel nicht sehr genau, wenn man so anschaut, aber ich glaube auch der ist wirklich sehr brauchbar. Oder die klassischen Handbooks. Also beispielsweise dieser Blackwell Guide to Philosophical Logic von Luke Goble herausgegeben, der da Beispiel für ein Buch, das gerade aus diesen unterschiedlichen Varianten, Zeitlogik, epistemische Logik, klassische Logik, sehr verbraucht und sehr gut ist, und hat da immer so 20, 30 Seiten Artikel zu dem Thema, und da werden dann wirklich auch die ganzen weiterführenden Aspekte und Diskussionen erwähnt. Wir, wie gesagt, beschränken uns wirklich auf dasselbe gilt für die epistemische Logik, da haben wir das vielleicht auch dann, wie das im Skript auch gemacht ist, kurz versuchen zu spezifizieren, in welcher Hinsicht wir hier eigentlich sozusagen lückenhaft bleiben müssen und auf welcher Ebene dann weiter für die Interpretation ziehen können. Also die Zeitlogik ist natürlich eine sehr naheliegende Interpretation von Modalität, vor allem vor dem Hintergrund dieser Standardinterpretation von möglichen Welten als Alternativen zu unserer Welt. Ja, da ergibt sich fast schon notwendigerweise diese zusätzliche Interpretation der Zeitlogik, deswegen ist auch die Zeitlogik eine der ältesten modalen Logiken, also auch wiederum natürlich zurückverfolgbar bis Aristoteles, aber auch in der Entwicklung der modernen Modallogik ist schon sehr früh in den 50er, 60er Jahren diskutiert worden. In der epistemischen Logik geht man jetzt eigentlich in eine ganz andere Richtung. Epistemische Logik, die ontische Logik, da bezieht sich jetzt das, was die Modalloperatoren aussagen wollen, nicht auf die Struktur der objektiven Welt sozusagen, also nicht darauf festzustellen, was es jetzt wirklich oder was wären mögliche Alternativen zur Wirklichkeit oder was sind mögliche zeitliche Zustände der Wirklichkeit, sondern hier bezieht sich die Logik eigentlich auf das Verhältnis zwischen Wirklichkeit und einem in dieser Wirklichkeit agierenden epistemischen Subjekt. Irgendjemanden, der diese Wirklichkeit erfährt, der sich Gedanken macht über die Wirklichkeit, der Hypothesen über diese Wirklichkeit aufstellt, beziehungsweise auch in der deontischen Logik dann, der normative Festsetzungen trifft, im Rahmen dieser Gesetze aufstellt. Und in gewisser Weise muss man sagen, ist die epistemische Logik eigentlich, wenn man sich die Entwicklung der analytischen Philosophie anschaut, das ist das naheliegendere Projekt. Aber die analytische Philosophie ist ja nicht aus der Metaphysik vorgegangen, wie wir wissen, sondern aus der Erkenntnistheorie. Als dem Gegenprogramm zur Metaphysik im 19. Jahrhundert. Und während also Modallogiker, die diese Standardinterpretation favorisieren, eigentlich eher metaphysische Intentionen damit verknüpfen, haben solche Modallogiker wie Clark und Kicker beispielsweise, der sich mit epistemischer Logik befasst hat, eigentlich wirklich diese klassisch erkenntnistheoretische Tradition hier zu formalisieren versucht. Also die Idee ist die, das Verhältnis zwischen Glauben und Wissen zu beschreiben, beziehungsweise das Verhältnis unserer wissenschaftlichen Hypothesen zur Wirklichkeit. Also zu rekonstruieren oder die Struktur dieses Verhältnisses zu rekonstruieren. Das heißt, wir haben in einer solchen epistemischen Logik letztlich zwei Operatoren, wobei wir jetzt eigentlich nur Notwendigkeitsoperatoren einführen und auf entsprechende Möglichkeitsoperatoren verzichten, in dem Zusammenhang. Weil das einfach jetzt nicht so plausibel scheint, da jetzt einen eigenen Möglichkeitsoperatoren einzuführen. Also in dieser Logik, das sind jetzt die Operatoren KOP, habe ich zwei modale Operatoren. Der Operator K, der für Wissen, Knowledge steht, also eine bestimmte Person, der epistemische Agent meiner Logik, weiß etwas, weiß viel. Das bedeutet, dass der Agent dieser Logik viel weiß. Und B steht für Glauben, Belief. Das G viel bedeutet, also, dass B glaubt, dass etwas der Fall ist. Die wichtigste axiomatische Festsetzung der epistemischen Logik besteht natürlich darin, wir haben das ja schon einmal erwähnt, dass K Phi jeweils Phi implizieren muss. Ja? Wenn ich etwas weiß, dann soll das bedeuten, dass dieses Phi eben tatsächlich der Fall ist. Das anschaulich sollte es dann so sein, dass es eine gewisse Anzahl von Aussagen gibt, die zwar wahr sind, von denen man aber nichts weiß, die sind allwissend, und da gibt es eine gewisse Anzahl von Aussagen, die sind wahr und gleichzeitig von uns gewusst. Also dieser Pfeil wird kein Doppelpfeil sein. Diese axiomatische Festsetzung bezieht sich insbesondere auch auf den Glaubensoperator, weil für den Glaubensoperator es ebenso wichtig ist festzustellen, dass dieses Axiom nicht gilt. Also für den Glaubensoperator wird es in aller Regel nicht so sein, dass wenn ich etwas glaube, dass es dann auch tatsächlich der Fall ist. Das ist so der wichtigste Unterschied eigentlich zwischen diesen beiden Operatoren. Der Wissensoperator macht diese Festsetzung, der Glaubensoperator ist so. Und dann gibt es eine Reihe von zusätzlichen Annahmen, die man dann diskutieren kann, ob die jetzt Sinn ergeben oder nicht. Zum Beispiel die Annahme, die sagt, wenn man weiß, dass es wieder Fall ist, dann weiß man auch, dass es das ist. Da kann man jetzt lange darüber diskutieren. Also, und es ist auch tatsächlich nicht so, dass jetzt jede epistemische Logik das sagen würde. Gerade in der epistemischen Logik ist es tatsächlich so, dass es sehr viele Varianten gibt und sehr viele Für und Wider jeweils. Das ist in der Zeitlogik eindeutig. Also zum Beispiel auch eine mögliche Annahme wäre, also ich mache eine Fragezeichen. Das kann man festsetzen müssen wir nicht. Ja, zu sagen, wenn ich nicht weiß, dass viel, dann folgt daraus, dass ich weiß, dass ich nicht weiß, dass viel. Okay, das wäre also eine Variante des ersten. Ja. Wenn ich nicht glaube, dass viel, dann glaube ich, dass ich nicht glaube. Im Grunde genommen eine Variante des ersten, aber mit dem Video zu einer anderen thematischen Struktur. Was vielleicht auch eine relativ plausible Annahme wäre, das ist die Annahme der Konsistenz. Wenn ich glaube, dass Vieh, dann glaube ich nicht, dass Phi nicht der Fall ist. Und das ist die Axiom. Diese Axiom ist, das bezieht sich eigentlich sozusagen auf die interne Struktur dieses Glaubens und dann Wissensgeschichte, wenn man etwas glaubt, weiß und dann glaubt man darauf, dass man es glaubt und so weiter. In dem Fall ist das eine viel stärkere und wesentlichere Annahme. Das würde nämlich bedeuten, dass wenn jemand glaubt, dass etwas der Fall ist, dann impliziert das, dass er nicht glauben kann, dass es nicht der Fall ist. Ja? Diese Annahme, die wird man manchmal annehmen, manchmal wird man sie aber auch dezidiert nicht annehmen. Wenn Sie denken zum Beispiel an diese ganze Frage Konsistenz der Logik, die Frage der Parakonsistenz würde eben gerade diese Annahme jeweils verletzen. Also wenn Sie das auf Glaubenssätze umlegen, das wäre eine klassische Situation, Ambivalenz, was auch immer, es gibt Situationen, wo man entweder eben aus einer Gefühlsambivalenz heraus oder, was wahrscheinlich wichtiger ist, aus einem Irrtum heraus in einer wissenschaftlichen Theorie zwei Dinge glaubt, die eigentlich nicht miteinander verknüpfen, die nicht miteinander kompatibel sind. Also es stellt sich heraus, man glaubt eben eine Folgerung einer gewissen Aussage oder dergleichen und also eine Aussage, die diese Aussage impliziert, glaubt man nicht und die Aussage, die glaubt man, dann würde eben daraus folgen, dass diese Sanktion verletzt wird. Also es ist eine durchaus nicht triviale Annahme, die man in manchen Kontexten treffen wird, können in anderen nicht. Was allerdings noch wesentlich wichtiger ist und noch viel nicht trivialer im Zusammenhang mit systemischer Logik, das ist, dass unabhängig von diesen Annahmen, die man jeweils diskutieren kann, also die einzige Annahme, die man immer fast immer setzen wird, ist einfach die, man unterscheidet Glauben und Wissen dadurch, dass das Wissen nämlich die Wahrheit ausreduziert. Alle anderen kann man diskutieren, aber es steckt natürlich hier schon in dem, was wir jetzt diskutieren, eine weitere Annahme drinnen, die wir beispielsweise in die Zeitlogik auch stillschweigend übernommen haben, weil es kaum Gründe geben zu scheitern, warum man sie dort nicht übernehmen sollte. Aber in dem Fall ist es wesentlich weniger selbstevident, nämlich dass diese Logik eine normale Modalität ist. Denken Sie an die Regel, dass wenn eine Aussage ein Theorem ist, dann ist sie auch notwendigerweise der Fall. Also in dem Fall natürlich bedeutet das, wenn etwas ein Theorem ist, beziehungsweise wenn etwas logisch in unserem System von Wissenssätzen abgeleitet werden kann, dann wissen wir. Diese Aussage ist durchaus nicht etwas, was man jetzt von vornherein als selbstevident annehmen kann im Zusammenhang mit epistemischer Logik. Warum? Weil diese Aussage bedeutet nichts anderes, als dass ich nicht nur eine gewisse endliche Anzahl von Aussagen weiß, die ich als mein Wissen definieren könnte, sondern ich weiß insbesondere, wenn mein Wissen den Gesetzmäßigkeiten der normalen Logik genügt, auch alle logischen Folgerungen von den Aussagen nicht. Ich weiß jede Tautologie und ich weiß alles, was logisch aus den Aussagen, die ich weiß, folgt. Und das ist natürlich eine ganz, ganz starke Annahme. Das ist die Annahme, die voraussetzt, dass der Agent, dessen Wissen wir in dieser epistemischen Logik formalisieren, ein idealer logischer Agent. Das ist ein ganz wichtiger Begriff der systemischen Logik, der Begriff des idealen logischen. Ja, also daher, also weil die epistemische Logik in den meisten Fällen als normale Modallogik konstruiert ist, macht sie immer diese Annahme. Ja? Und das ist auf den ersten Blick zumindest eine sehr starke, fast schon verwegene Annahme, könnte man sagen. Wenn jemand weiß, dass, keine Ahnung, wenn ich das jetzt runterfallen lasse, dass dann da unten landen wird, dann weiß ich auch alles, was daraus folgt. Weil ganz offensichtlich da eine ganze Menge von Dingen daraus folgen werden, wo man für einen normalen Menschen, der normal menschlich denkt, im Regelfall überhaupt nicht davon ausgehen könnte, dass der alles, was daraus folgt, auch automatisch weiß. Das heißt, wo auch raus will, ist eigentlich einmal nahezulegen, dass diese Annahme, das ist der einzige Grund, die gegen diese Annahme sprechen könnten. Was wären aber Gründe, die für diese Annahme sprechen könnten? hat irgendeine Idee. Also warum glauben Sie, nimmt die klassische epistemische Logik bis heute, so sehr sind natürlich Alternativen diskutiert, die wir ansprechen können, an, dass, dass der logische Agent ein idealer logischer Agent ist? Das wäre eine Idee.
Der Gegenbeweis, der Beweis erbracht, das gibt es halt nicht oder nicht. Das wäre ja so ein Fall, ne?
Ja gut,
wer könnte sagen.
Der Popper würde wahrscheinlich sagen, vergesst ja. Die epistemischen Logik, wir wissen sowieso nichts.
Ja, ja,
der würde sich da elegant aus der Bredouille retten und würde eben sagen, wir wissen sowieso nur die logischen Tautologien unter uns.
Ja. Ja.
Und das. Aber da könnte man dann sagen, na gut, aber ja, ist es wirklich so? Also wie ist das jetzt? Es geht ja da auch nicht nur um diese strengen allgemeinen Aussagen von der Popper, sondern wirklich um ganz gewöhnlichen, es gibt Aussagen, von denen der Popper, das ist ja nicht dasselbe, so diese, es gibt Sätze, von denen er natürlich sagen würde, dass man die wissen kann. Und dann würde er eben auch wieder in dieses Problem geraten, wenn ich diese KFI eben nicht nur auf Gesetzesaussagen anwende, sondern auf so Sachen wie, was ist landet dort oder so. Oder ich, besser gesagt, ich lasse es unterfallen, sehe, dass es landet und nachher weiß dann, dass es gelandet ist. Das ist mit der Popper akzeptiert. Dann kann ich trotzdem vieles daraus folgen. Ne? Und also auch der Popper würde da irgendwie in diese Zwangsfrage gehen. Ja, ich glaube, die Antwort auf die Frage, oder sicher nicht die Antwort, aber eine mögliche Antwort, nicht ganz unverschämt, ist die, dann man kann aufgrund dieser Annahme, dass es sich immer hier klaren logischen Agenten handelt, relativ gut unterscheiden zwischen mathematischem Wissen sozusagen und empirischem Wissen. Das heißt, wenn wir die Frage diskutieren wollen, wie schaut das aus mit mathematischem Wissen, das natürlich für jeden Menschen begrenzt ist, dann müssen wir eine andere epistemische Logik konstruieren. Kommen wir mit dieser Annahme überhaupt nicht durch, weil selbst was Tautologien und rein mathematische Aussagen betrifft, ist klar, dass niemand von uns auch nur annähernd all das weiß, was da jetzt unser Wissen unterschoben wird. Aber wenn es darum geht, dieses rein logische oder rein analytische Wissen zu unterscheiden von einem empirischen Wissen, dann ergibt es natürlich schon einen Sinn. Und dann kann man sagen, okay, das, was auf der Ebene der Logik sich abspielt, das können wir irgendwie, das können wir quasi outsourcen, das können wir einem Computer überlassen, oder da können wir einfach darauf, da können wir mal im Sinne einer Idealisierung, im Sinne einer vereinfachten Vorannahme davon ausgehen, das wissen wir eh alles, das ist eh klar. Und darüber kümmern wir uns jetzt nicht. Weil es uns in dem Zusammenhang eben um Wissen geht im Sinne eines empirischen Wissens. Also eines Wissens über kontingente Tatbestände bzw. über Gesetzesaussagen, die sich auf die äußere Wirklichkeit beziehen. Und meine Ansicht ist, dass in dem Kontext ursprünglich das so in etwa intendiert gewesen ist und es deswegen da sehr wohl einen Sinn ergibt, diese Annahme zu machen. Also es geht ja überhaupt nicht darum, dass man es irgendwem unterstellen will, dass er wirklich jetzt alle Dinge weiß, die logisch wahr sind, sondern dass man einfach sagt, wir brauchen eine Idealisierung, eine Vereinfachung, die es uns ermöglicht, einfacher, klarer, ohne unnötige Verkomplizierungen, diese Problematik des empirischen Wissens zu beschreiben. Also das ist das, was da offensichtlich, zumindest ein Teil dessen, was da offensichtlich dahinter steht. Jetzt ist aber natürlich trotzdem so, ich meine, klar, wir kriegen jetzt natürlich dann mit diesen anderen verschiedenen Logiken heraus, das können wir dann im Detail diskutieren, hängt mit diesen Aktionen zusammen, ich kann natürlich für alle wieder entsprechende Vollständigkeitsbeweise liefern, das jetzt vielleicht aber jetzt nicht so spannend ist, das zu diskutieren mit der Zeitlogik. Die Frage, die man aber natürlich trotzdem stellen kann, ist, jenseits der Alternativen, die wir hier aufgezeichnet haben, nämlich dass man jetzt unabhängig von diesem Aktion da sich aber andere mehr oder weniger plausible Aktionen überlegt, was hätte man trotzdem eben für Varianten, eine solche epistemische Logik zu variieren, beziehungsweise epistemische Logik so zu gestalten, dass sie in den einen oder anderen Kontext dem wirklichen Erkenntnisprozess oder der wirklichen Struktur menschlicher Erkenntnis näher kommt. Das, was man gerade genannt hat, wäre ein Beispiel. Ne? Wie könnte ich epistemische Logik gestalten, wenn ich mich eben nicht nur auf empirisches Wissen beschränken möchte, sondern wenn mich gerade das interessiert, diese Frage des logischen Wissens oder des Wissens über mathematische Theorien. Und da kann man eben jetzt verschiedene Optionen sich überlegen. Also die erste Option ist, unabhängig von der gerade angesprochenen Möglichkeit, wäre, dass man einfach noch zusätzliche Aktionen sich überlegt. Die epistemische Logik im Rahmen dieser normalen Modallogik, die wir hier skizziert haben, verfeinert. Wenn Sie das interessiert, gehen Sie einfach rein in einen dieser Handbuchartikel, zum Beispiel in diesen Global Reader, in diesem Aufsatzsammlung von Google, da finden Sie eine Reihe von zusätzlichen Varianten, wo man andere Aktionen einführt. Eine Aktion wäre zum Beispiel, das auch diskutiert worden ist, wo man allerdings in verschiedene Probleme gerät, die nicht ganz unwesentlich sind, anzunehmen, dass wenn man etwas glaubt, aber wenn man das weiß, dann glaubt man nicht. Ja? Die Schwierigkeit ist, man könnte jetzt versuchen, eine epistemische Logik nur auf diesem Axiom aufzubauen. Und das gibt verschiedene Schwierigkeiten auf. Die können Sie nachlesen in dem Vogel, in dem Aufsatz in dem Vogel. Eine zweite Möglichkeit wäre, das wäre jetzt auch eine relativ triviale, naheliegende Kombination, man kombiniert jetzt diese Logik. Das ist auch, was sehr oft gemacht wird, weil es einfach in dem einen oder anderen Kontext erforderlich ist. Man kombiniert diese Logik mit einer Modallogik, mit einer Zeitlogik, mit einer theoretischen Logik. Also im Prinzip eine triviale Erweiterung, ich füge einfach modale Operatoren dazu, aber da tut natürlich unter Umständen Vorteile nicht trivial, dass ich dann ja beschreiben muss, wie hängen jetzt diese modalen Operatoren mit den epistemischen Operatoren zusammen, was passiert, wenn jetzt eben diese kontrafaktischen Möglichkeiten sind. Also auch das wäre natürlich eine Möglichkeit, diesen Kontext zu erweitern. Dann, eine wichtige Möglichkeit, die eigentlich in den meisten systematischen Darstellungen der epistemischen Logik berücksichtigt wird, ist klarerweise, dass man diese Idealisierung aufgibt, die wir hier machen, dass wir einen einzelnen Agenten beschreiben und das, was derjenige glaubt und weiß. Das ist wirklich eine ziemlich einfache, aber natürlich auch relativ effektive Erweiterung. Ich habe gesagt, ich habe nicht nur einen Modaloperator für K, sondern ich habe eine große Menge von solchen Modaloperatoren. Da habe ich gesagt, viele Agenten. Die können dann irgendwie natürlich in einem bestimmten Verhältnis zueinander stehen, Teilmengenverhältnis, Implikationsverhältnis. Das ist also ein sehr, sehr wichtiges Werkzeug, natürlich, klarerweise, epistemische Logik praxisnäher zu machen, weil de facto natürlich Wissenschaft immer in Netzwerken und in sozialen Strukturen ist. Und es ist auch formal gar nicht schwierig, die Möglichkeit, da diese Änderung zu machen. Es gibt keine wirklichen Probleme und Schwierigkeiten. Und die vierte Variante, die ich da aufgezählt habe, wäre jetzt eben wirklich die, wo man sagt, okay, wir geben einfach diese fundamentale Annahme, die wir meistens treffen, das ist einfach eine normale Modallogik-Handlung auf und diskutieren das epistemische Logik im Kontext zum nicht normalen Logik. Wenn Sie das interessiert, Sie können das Nachlesen im Skript, um es anzunehmen, dass wir keine Zeit haben, das systematisch durchzugehen, aber es wird dieses Thema nicht einmal in Modallogik diskutiert, in einem späteren Abschnitt, im Zusammenhang mit diesen Lewis'schen Systemen S1 und S2. Und da wird eben gezeigt, was dann passiert. Weil klar ist, dass wenn ich diese Annahmen verwerfe, also wenn ich sage, dieses Axiom insbesondere, diese Ableitungsregel gibt nicht, wenn etwas ein Theorem ist, dann ist es auch notwendig, dann werden alle Zusammenhänge auch semantisch natürlich wesentlich komplexer und wesentlich anders. Und wie man damit umgehen kann, wird in diesem Abschnitt der physikalischen nicht normalen Modallogik beschrieben. Das ist insofern nicht unwichtig, diese Variante, als relativ klar scheint, dass wenn ich mich von der Seite der Problemen nähere, es keinen Ausweg gibt, wenn man diese Annahme aufgeben will, dass es hier einen idealen logischen Agenten haben wird. Wir wissen nicht, wie viele Dinge gibt, sondern in der einen oder anderen Situation diese Annahme aufgeben könnte. Als eben diese normale Modallogik und Annahme zu verwenden. Und das ist nicht ganz interessant, weil auch in den meisten Lehrbüchern ganz wenige Ausnahmen praktisch nicht einmal erwähnt wird, diese Möglichkeit nicht normal Modallogik. Aber gerade das ist eben philosophisch interessant, eben aus den genannten Gründen, ne? Weil klarerweise es gibt eben solche Situationen und die können beispielsweise in der epistemischen Logik natürlich relevant sein. So, wie gesagt, wir werden schauen, ob Sie das auslösen, um da kurz noch drauf zu sprechen. Dann, ja, eine weitere Erweiterungsmöglichkeit wäre, dass man jetzt von der Aussagenlogik weggeht und Prädikatenlogik macht. Das ist eh klar. Davon reden wir die ganze Zeit, dass ich kann die Erweiterungen vornehmen, die wir in den ersten Abschnitten unserer Vorlesung vorgenommen haben. Ich mache auch Prädikatenlogik, ich mache Feierabendlogik etc. Und es gibt nämlich jedes wieder andere Situationen. In diesem Fall werden wir dann auch noch diskutieren, qualifizierte Modallogik. Und die letzte Möglichkeit, die ich auch erwähnen möchte, weil das eine ganz wichtige Sache ist, ist dann die, dass man sagt, okay, wir haben ja ein philosophisches Problem, aber wer zwingt uns dieses philosophische Problem nur mit Logik im klassischen Sinn zu befassen? Es gibt aber auch andere Möglichkeiten und gerade im Zusammenhang dieses Problemkomplexes der epistemischen Logik wird sehr oft eigentlich sagt Carnap hier auf die Möglichkeiten der Wahrscheinlichkeitstheorie. Ich beschreibe in der epistemischen Logik nicht dieses Glaubens- und Wissensprädikat, sondern ich beschreibe sowas wie subjektive Wahrscheinlichkeit. Also ein bisschen. Also wir können natürlich jetzt im Rahmen der Vorlesung das nicht thematisieren, aber ich möchte es trotzdem als wichtiges zu erwähnen, einfach nur zu zeigen, es gibt ja auch andere Aspekte, die im Zusammenhang dieser Problemstellung höchst relevant sind. Also diese Desianismus-Diskussion ist ja eine der wichtigsten in der Wissenschaftstheorie seit einigen Jahrzehnten. Und das muss man in dem Zusammenhang auf jeden Fall erwähnen, weil das einfach einen ganz anderen Fokus hat. Also die Idee ist, die sozusagen, wir weisen jetzt den einzelnen Ausgang nicht sozusagen zweiwertig diese Eigenschaft zu, jemand weiß das oder jemand glaubt das, sondern wir werfen diese Subjekt-Objekt-Perspektive, die da drinnen steckt, ganz raus. Und hier muss man immer in der Lage sein, um das überhaupt formalisieren zu können, zu beschreiben, was wahr ist und was objektiv der Fall ist. Das ist klar. Also wir müssen vorstellen, einen Zugang zur Wahrheit. Nur so kann ich beschreiben, denn die spezifische Situation, in der sich jemand befindet, der nur bestimmte Dinge weiß und der bestimmte Dinge nur glaubt, und auch falsch ist. Im Desianismus gehen wir ganz anders vor. Im Desianismus macht man diese Annahme überhaupt. Ne? Da beschreibt einfach nur subjektive Wahrscheinlichkeiten, die bei einzelnen Dingen zuschreiben und versucht dann aufgrund der Art und Weise, wie die experimentellen Situationen auf diese Zuschreibungen reagieren, zu beschreiben. Da gibt es natürlich auch gewisse Prozesse und auch Modifikationen, Veränderungen dieser subjektiven Wahrscheinlichkeiten. Und so, dass wir eine indirekte Form von Objektivität haben, aber trotzdem völlig ohne diese stark auf einer fundamentalen Ebene eingebaute Subjekt-Objekt. Okay, also wir sind damit eigentlich hier schon wieder am Ende der Ende. Wir haben dann noch die deontische Logik, wenn wir das nächste Mal nachholen. Ich weiß nicht, gibt es dazu noch irgendwelche Anmerkungen? Weil sicher eine ganz wichtige Anwendung der Modallogik wahrscheinlich neben der sozusagen Standardmodallogik. Eingeben, die auch in der die Modallogik historisch und aus diesen beiden Anwendungen heraus. Vielleicht auch die deontische Logik. Ja, gut, dann würde ich sagen, machen wir nächste Woche wieder weiter, dann mit deontischer Logik und schauen dann, dass wir das Modallogik.